Beate Schotte. Die andere ist die Musikerin und politische Akteurin Annika Petzold. Sie spielte auch in der Schotte und war da sehr präsent, engagierte sich in den Wendejahren, vor allem aber in der Nachwendezeit für das autonome Jugendzentrum AJZ. Wir haben eben auch ein historisches Gespräch gehört. Beide Frauen, also Renate Lichnock und Annika Petzold, waren trotz ihres Altersunterschieds von etwa 30 Jahren eng miteinander befreundet. Ihr hört gleich ein Doppelporträt der beiden Frauen, was der Berliner Freundeskreis von Annika Petzold mithilfe meines Kollegen Carsten gestaltet hat und an dem auch maßgeblich Renate Lichnock beteiligt war.
Renate Lichnock und Annika Petzold waren zwei außergewöhnlich starke Frauen und Künstlerinnen, die die Kulturlandschaft in Erfurt kreativ und mutig mitgeprägt haben. Im folgenden Porträt möchten wir an die beiden erinnern. Die Zeit ihres Lebens eine tiefe Freundschaft verband. Sie waren Schwestern im Geiste, kreative Komplizinnen, unbeugsam und nicht aufzuhalten, wenn sie sich etwas vorgenommen hatten. Beide waren nimmermüde Revolutionärinnen, die Menschen einfach mitreißen, begeistern und inspirieren konnten, mit ihrer authentischen, aber auch konsequent vorgetragenen Haltung. Damit eckten sie mindestens genauso oft an, wie sie uns Denkanstöße gaben oder zum Lachen brachten. Renate Lichnock, Jahrgang 1943, Gründerin und langjährige Leiterin des erfolgreichen Kinder- und Jugendtheaters Die Schotte, war eine unermüdliche Schöpferin und Visionärin. Sie ließ sich nie beirren und schuf mit dem Theater Die Schotte in Erfurt ihr Lebenswerk. Ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Weiterbildung für Jugendliche, den sich niemand in der Stadt mehr wegdenken möchte. Durch all ihr Engagement und dank ihres wunderbaren Teams, das sie im Laufe der Jahre aufbaute, ist Die Schotte inzwischen inklusive vielfacher Auszeichnungen zu einer Bühne, Ausbildungsstätte und einem künstlerischen Freiraum von höchster Qualität geworden, der stets für ausverkaufte Vorstellungen sorgt. Annika Petzold, 1972 in Erfurt geboren, machte in Berlin eine Ausbildung zur Bühnenakrobatin, Diplompuppenspielerin und einen Master in Sozialpädagogik. Regelmäßige Theaterauftritte, Konzerte mit ihrer Band Die Fickenden Turnschuhe, aber auch Soli-Veranstaltungen brachten sie immer wieder zurück nach Erfurt. Zuletzt spielte sie Anfang 25 mit ihrer Band in der Stadt, um den Geburtstag von Spinne im AJZ zu feiern. Eigentlich sollte dies hier ein Porträt über Annika werden, initiiert von Renate, der sehr wichtig war, dass sich die Welt an Annika erinnert, wie sie war. Nun, da Renate ihr nachgereist ist, wurde es ein wilder Zusammenschnitt, der beide Frauen in ihrer Einzigartigkeit widerspiegeln soll. Renate, selbst schon ans Bett und an ein Sauerstoffgerät gefesselt, trat noch kurz vor ihrem Tod in Kontakt mit Radio Frei und erinnert sich in einem Gespräch mit Carsten Rose an Annika, die sie schon als junges Mädchen kennenlernte. Und klingt dabei fast so, als wäre sie es selbst.
Sie war ja permanent unterwegs, von Auftritt zu Auftritt gejagt. Mit ihrem Wohnwagen schlief sie auch dort, ob sie in Leipzig oder Berlin war. Sie war ja ständig unterwegs. Sie konnte auch nicht anders. Sie brauchte immer Menschen um sich herum. Das war ihre Mentalität. Sie brauchte auch diese Bühne. Und die Bühne brauchte wirklich sie. Ob sie managt oder ob sie Puppen mit den Puppen spielt und die Leute begeistert und ein zauberndes Gesicht wirklich hinkriegt sie bei den Kindern, die dann chorisch alle die Katze oder der Hund spielten oder egal was auch immer. Ja, das war schon spannend. Ja, und dann kam sie, dann kam ihre Umtriebigkeit. In der Zeit, als wir die Schule des Theater gründeten, war der Bananenkeller besetzt worden. Sie hat den AJZ mitgegründet. Sie war ständig unterwegs und trieb die Leute auch an, etwas zu tun. Sie schimpfte auf die Schule und war gegen jede Phrase und stellte Realitäten dagegen. Machte natürlich auch mit der Politik, also in dem Fall mit der Polizei hatte sie dann auch Kontakt, ja. Aber sie wehrte sich immer erfolgreich. Sie war also ein Typ, der nicht klein beigab, ne. Und dann hatte sie natürlich diese wunderbare Irokesenfrisur. Und dann, das war in der Zeit auch mit AJZ, schrieb sie aus das Drogenstück, Anti-Drogenstück. Und das feierten wir in der Premiere in der Schotte, die ja wirklich noch ohne Sanitärtrakten, ohne irgendetwas war. Ich hatte auch ausverkauft den Laden, ne? Alle ihre etwas halbgeweigten, etwas aufsässigen jungen Leute waren gekommen. Und einer kam nicht, die Hauptperson. Und Annika stellt sich doch tatsächlich auf den Schotterhof und erklärt mir, das ist seine Freiheit, wenn er nicht spielen will. Und das war bei mir das falsche Wort. Sag Annika, das interessiert mich ein Scheißdreck, ob der spielen will. Der hat zu spielen. Ich habe hier die Hütte vollgepackt. Ja? Und dann kam er um die Ecke und da habe ich nur ganz scharf angefaucht. Sag, auf die Bühne, es geht gleich los. Und da stellt sich Annika auf die Bühne und sagt, ich bin dagegen, dass er eine Mark bezahlt werden muss. Eintritt. Da habe ich nur einfach nach oben gezeigt zum Lichtpult und habe geschrien, Licht aus. Da war es stockdunkel, alle kreischten und schrien und lachten sich kaputt. Annika ging wieder auf die Bühne und sagte, was soll man jetzt machen? Ich sage, wer soll den Strom bezahlen? Rück die Mark raus, die Alte hat recht, die Lee hat recht. Das war ihre Antwort. Ja, und dann spielt mir die Premiere. Das ist Annika.
In der U-Bahn, ich starr euch lange an, Mann. Ich schaue in eure kleinen Seelen. Ich werde euch mit meinen irren Blicken quälen. Ich schaue euch an. Was wollt ihr tun? Ich starr euch an. Was macht ihr nun? Schlappt ihr wie Blöde auf mich ein? Haut mir die Zähne klein. Ins Irrenhaus ein, doch ihr seid nicht mehr allein. Ich starre Irrwirre in euer Hirn, ich sehe das Böse unter eurer Stirn. Ich starre als euer schlechtes Gewissen. Ich starre, denn mein Verstand ist gerissen. Beim Arzt, beim Arbeitsamt, ich hab eure Angst erkannt. Ich bin der Wahnsinn dieser Welt. In meinen Augen steht, was euch nie gefällt. Ich starre euch an. Was wollt ihr tun? Im Bett auf dem Klo und unterm Tisch. Ich starre und klotze wie ein toter Fisch. Ich sehe genau, was ihr euch erträumt, und ich weiß, was ihr im Leben versäumt. In meinem Blick steht der Weltkriege, die Leichen, der Preis eurer Siege. Ihr seid nun nie mehr allein. Ihr seht in meinen Augen, die Welt ist gemein.
Hast du dich in ihr wiedererkannt, oder wärst du als Kind oder als Jugendliche gern so gewesen wie sie?
Das ist mein Problem, dass ich glaube, in vielen Dingen ihr sehr ähnlich bin und dadurch diese Affinität auch zustande kam. Also wer mich kennt, weiß ja, man schmeißt mich vorn raus und hinten bin ich wieder drin. Und ich bin irgendwo sehr aufsässig auch, aber ich rechtfertige das immer mit der Tatsache, dass ich es nicht für mich persönlich tue, sondern für eine Sache. Und dabei habe ich jedes Recht dazu, auch deutlich zu werden und zu sagen, ich fordere das. Ja. Und das machte sie genauso. Wir waren auch politisch sehr übereinstimmend, was jetzt Gaza betrifft und Netanyahu betraf. Ja. Da war sie sehr unglücklich, weil sie da auch mit einigen ihrer Freunde nicht so hinkam, weil sie anderer Meinung waren. Ja. Sie hat sich nicht impfen lassen wie mein Sohn, wie mein Enkel, der es auch nicht machte. Und es trieb natürlich immer zu Reibungen in ihrem Bekanntenkreis, die anderer Meinung waren, aber sie hat das durchgehalten. Ja, wir haben es täglich geschrieben und es war so das Gefühl, ein Kind zu haben. Und ich hatte das Gefühl, ich habe ein Kind verloren. Es ist ganz eigenartig. Die war so nah an mir dran, dass sie in meinem Bett geschlafen, als sie kam und war erschöpft. Ich habe sie in mein Bett gesteckt und sie ist einfach abgetaucht, hat sich zugedeckt, eingemummelt. Es war eine Schutzhülle. Machte auf und wieder waren die Ängste und die Panik da. Ne?
Eigentlich geht es so, naja, dass man nicht aufgibt und dass diese Werte, die es mal gab, wie Solidarität oder Mitgefühl oder Mut oder auch bestimmte Sachen gegen den Konsum, dass man, oder gegen diesen Schönheitswahn oder so eine kleine Insel den Leuten gibt, die da nicht mitschwimmen wollen. Auch sowas wie ein Schutzort, ja, Schutz vor diesem Alltagskonsumterror oder diesen ganzen Normenfaschismus, naja, deshalb sind wir wahrscheinlich auch alle aus der Norm, ja, weil wir uns selber vielleicht mal eine Insel geben wollte, was jetzt auch nicht funktioniert, weil jeder sich in sich selber zurückgekrochen hat. Und die Bewegungen, die ich mal mitgekriegt habe, so mit den Hausbesetzen und neue Ideen, auch gerade die Wende, neues Forum und so, das ist ja alles jetzt ganz klein geworden und die Ideen werden meistens sarkastisch belächelt und es geht eigentlich immer nur noch um Geld und um wie komme ich mit dem Arsch an die Wand. Und das würde ich gerne mit lustigen Texten wieder die Leute dazu aufmuntern, sich gegenseitig kleine Freiräume, Inseln, fantasievolle Sachen zu schaffen, ohne zu Schiss zu haben, ob es erlaubt ist oder ob das man der Steuer erklären kann oder also, dass man noch offen bleibt, ja, für auch für die nächste Generation, ja, die jetzt kommt, habe ich das Gefühl, dass die halt total schwer. Also die jetzt anders sein wollen. Natürlich denke ich, dass die meisten jetzt Augenwert drauf legen, dass sie gut einen guten Job haben und mit dem Arsch an die Wand kommen. Aber für die wenigen, die Bock haben, auch diese Freiräume, die wir geschaffen haben, zu nutzen, sollte man die Türen offen lassen. Und das habe ich das Gefühl, die sind zu. Eine Aussage ist halt wirklich, die Leute dazu zu bringen, wieder zu tanzen und zu kämpfen und die Hoffnung zu haben, an Ideale, an Träume zu glauben, auch an Punkrock in dem Moment, sich bunt zu kleiden, laut zu sein, auch mal peinlich zu sein oder auch mal, naja, einfach mal die Sau rauszulassen oder falsch zu singen oder zu tanzen, komisch auszusehen, sich zu wagen, nicht mehr in der Norm zu sein, ja. Und schrill zu sein einfach so.
Auch schön war eine Situation in der Schotte. Wir hatten Vorstellungen und ihr war die Schotte jetzt schon zu etabliert, zu ordentlich. Die Darsteller kamen von der Bühne und hingen ihre Sachen auf die Garderobe auf und haben die Requisiten alle hingelegt. Und Annika saß in unserer Dussecke, so nennt man sie, das war mein Stück, was ich inszeniert habe, guckte erstaunt und sagte, trischt euch die Lied zu solchen Fähigkeiten, müsst ihr das immer machen, immer so aufräumen. Und Katja saß mit da und sagte, das ist die Freiheit in der Schotte. Da stand Annika auf, tänzelnd, ging zum Garderobenständer, da hing ein Kleiderhaken schief, richtete ihn in 90 Grad Winkel auf, dass er gerade hing, aber ganz so gerade, drehte sich um, richtig so, und setzte sich wieder hin. Wir haben alle gelacht, ja. Da hat es uns bewiesen, ja. Freiheit, Freiheit, das war wichtig für sie. Ja, das ist ein Mensch gewesen, den findet man nicht so oft. Ich glaube, sehr selten. Sie hat Leben gelebt. Man kann ja leben, ja. Aber sie hat Leben intensiv gelebt. Auf eine Art und Weise, da kann man nur staunen, dass sie das kräftemäßig durchgehalten hat. Sie war für alle da, habe ich den Eindruck gehabt, obwohl wir immer den großen Abstand hatten. Und ich merkte dann in dem Vierteljahr, wo ich dann tagtäglich mit ihr Kontakt hatte und sie hier saß, verzweifelt war auch, wie sie auch mit sich selbst so im Hadern war. Sie hatte so viel vor, sie hatte Puppenspiel vor. Wir haben ein Märchen zusammen geschrieben, über das Handy, war anstrengend. Rotkäppchen sollte im September Premiere sein. Das Textbuch muss irgendwo sein. Der Wolf muss unbedingt gut sein. Es darf kein böser Wolf werden. Wir mussten einen guten Wolf hinkriegen. Und den haben wir auch hingekriegt. Das Textbuch muss irgendwo bei ihr noch liegen. Rotkäppchen Textbuch. Stück für Stück hier geschrieben. Genauso wie wir damals die Handygeschichte geschrieben haben. Ne? Und dann habe ich entdeckt, die ist so talentiert, schreibmäßig. So einen ironischen Stil und auch sozialkritisch. Und sie kann natürlich nicht, ich hätte natürlich immer noch Striche gemacht, wie man es im Theater macht, das ist zu viel. Aber die hat ja so viel im Kopf an Ideen und Erlebnissen gehabt, die packte alles rein. Ja, da waren sie Drogen, dann waren sie dem Affen Alex oder irgendetwas, musste alles mit rein, ja. Sonst ging es bei ihr nicht, ja. Und da habe ich auch dann nicht mehr diskutiert und habe es gelassen. Und dann habe ich versucht, einen Verlag zu finden. War auch ein bisschen schon dran, damit sie mal so ein bisschen die Möglichkeit hatte, die Dinge zu veröffentlichen oder kleine Erzählungen auch zu drucken oder irgendwas.
Der letzte Streich meines Handys. Schon 100 Mal habe ich diese ungläubigen Blicke gesehen, wenn ich mein uraltes mit Spider-App designte Handy aus irgendeiner Hosentasche mitsamt den Fusseln, Bonbonpapieren, Schrauben und Resten von Hundeleckerlis hervorziehe. Kopfschütteln unter den Technikgläubigen und Freunden der künstlichen Intelligenz. So kann es ja nichts werden. Und staunen, dass Handy Henry noch geht und dass ich mir kein neueres, besseres und noch übergriffigeres Handy kaufen möchte. Dass ich kein Gerät möchte, was meine Blutwerte und Schritte misst, meinen Standort weiß und sich in meine Ernährung, Gespräche und Gewohnheiten einmischt. Mein Handy ist für mich in der Tat schon ausreichend übergriffig. Es redet mir einfach mit einem Gespräch rein, belästigt mich ungefragt mit Kaufangeboten. Es zeigt mir am Navi immer den umständlichsten und längsten Weg. Ich denke ja, es hat wahrscheinlich einen geheimen Vertrag mit der Petrolchemie. Oder es geht einfach mitten in einem super wichtigen Gespräch aus. Manchmal macht es auch Telefonate zu Unterwasserexpeditionen. Denn plötzlich hört sich der Gesprächspartner an, als bade er im Bahnhofsklo oder steht unter einem Wasserfall. Mir wurde auch ein plötzlicher, außerirdisch-elektronischer Klang meiner Stimme beschrieben. Vielleicht ist mein Handy die Schnittstelle zu einer fremden Dimension. Jedoch, ich habe eher die konsumorientierte Industrie in Verdacht. Oder beide. Mein Handy Henry ist eben eine professionelle Nervensäge und ein Zeitraubmonster. Außerdem noch ein Hypnotiseur, denn ich gerate in Panik, wenn ich dieses Ding nicht finden kann. Vor allen Dingen morgens, wenn ich los muss. Wie konnte ich meine gesamte wilde Hausbesetzer- und Piratensender-Jugend überhaupt ohne so ein zickiges Ding bestreiten? Wie konnte ich es überleben? Es redet mir also ein, ich brauche es. Aber meine DDR-Vergangenheit beweist das Gegenteil. Dort gab es keine Telefone. Wir sind einfach hingegangen zu unseren Freunden. Und wenn die nicht zu Hause waren, dann haben wir einen Zettel an der Tür hinterlassen, mit Kaugummi angeklebt oder in die Türspalte geschoben. Irre. Nun, jetzt habe ich so ein Ding und bin vollkommen abhängig von diesem Quatschkopf. Handy Henry. Diese kleinen Streiche und Extras kann ich gut aushalten. Henry spielt gern Verstecken, wobei ich immer diejenige bin, die es suchen muss. Manchmal liegt es frech im Kühlschrank oder ich muss es vorm Ertrinken aus der Waschmaschine retten. Natürlich ohne ein Dankeschön zu bekommen. Oder es ist irgendwo im Auto im Fußraum und klingelt vorwurfsvoll, wenn ich mit 130 km/h zu spät die Autobahn lang sause. So spektakulär, wie es bei mir lebte, war auch sein Ableben oder sein Ausstieg aus meinem Leben. Nun zu mir. Ich bin eine verwirrte Träumerin und in Begleitung einiger lustiger Geister und lebendigen Dingen, die mit Humor und Lausbubenstreichen die zarten Versuche, ein spießiges und geordnetes Bürgerleben zu führen, torpedieren. Meistens kann ich über die derben Streiche meines Poltergeistes, den ich Marudo genannt habe, lachen. Mein Leben schwankt also zwischen einem Comic und einem nebulosen Drama. Beruflich bin ich Puppenspielerin, Feuergauklerin und Sozialarbeiterin. Beziehungsstatus zwischen sehr kompliziert und helferkomplex. Meist nistet sich eine kleine Seele aus dem dunklen Sumpf des Selbstmitleides oder ein dicker Dämon in mein Leben ein, unfähig zu lieben. Auf das eigene Leid fixiert oder besser formuliert, ein dicker Kuckuck, der nicht erwachsen werden will. Gerade bin ich Streetwalkerin in Berlin-Köpenick. Es ist ein wunderbarer Job, wenn die herrische Chefin nicht wäre. Die Flucht von dem Job ist also schon in Vorbereitung. Ich organisierte mit Hilfe des rebellischen und frechen Handys eine Disco für alle. Also für die Menschen, wie ich es nenne, mit Special Effects. Andere sagen dazu Behinderte. Es gab also eine WhatsApp-Gruppe mit nervtötenden Quasseljets und endlosen Sprachnachrichten, wichtigen Adressen und Kontakten. Es war eine unersetzbare Kommandozentrale geworden. Kurz vor dieser Disco, die ich das erste Mal organisierte, begann der Bildschirm von Henry zu flimmern. Das unverschämte Ding machte einen auf Disco-Kugel oder Techno-Club. Unfassbar. Nicht jetzt kaputt gehen, schrie ich das hinterlistige und egozentrische Handy an. Nun waren wir als sogenannte mobile Straßensozialarbeiterknödel unterwegs und wollten im Park einen Zirkus-Workshop anbieten. Für vorbeilaufende Kinder und andere Menschen. Wir, das heißt Oma, eine jung gebliebene Ökomutti mit viel Liebe und Toleranz im Herzen. Und Icke, eine verwahrloste Nachkriegsenkelin und Ex-Hausbesetzerin. Mit struppigem Haar und etwas wuselig bauten wir zwei unserer Thermoskannen auf und Zirkusgerätschaften, wartend auf hilfebedürftige und einsame Menschen oder fröhliche Kinder. Es kam erstmal niemand. Das kann daran liegen, dass wir schon 14 Uhr starteten und die meisten Menschen da entweder arbeiten oder noch schlafen. Doch wir hatten bald Besuch. Zwei Freaks auf Amphetamin und völlig entschlossen, uns mal zu zeigen, wie hart das Leben ist, kamen mit Sonnenbrillen und schmalen, zerrissenen Lippen auf uns zugesteuert. Zuerst wollten sie uns mutig die Thermoskanne klauen und dann uns in Teppiche eingewickelt auf Sexpartys rollen. Sie beleidigten uns nach Strich und Faden. Sogar mein sonst böser Blick oder mein kruder Humor halfen hier nichts. Ich wollte also unbemerkt die Polizei rufen oder ein paar Kumpels in der Nähe bitten, vorbeizuschauen. Doch mein Handy entschloss sich just in diesem brenzlichen Moment, den ganz und gar frechen Geist bzw. sein Display aufzugeben. Nur noch matrixartige, grün leuchtende Muster prangten mir entgegen. Sonst war nichts mehr zu erkennen. Noch nicht einmal an- und ausschalten konnte ich es. So starrte ich den älteren Drogenbaron tief in seine unnütze Sonnenbrille und sprach lobend: »Ah, ihr wollt also zwei Frauen erst die Thermoskannen klauen, mit welchen sie kostenlos Tee anbieten, und dann noch ein bisschen Gewalt antun? Mann, ihr seid voll die geilen Helden. Nachdem sie uns mit Jonglierbällen beworfen und auf den kläglichen Versuch, uns zu beleidigen, nur ein müdes Lächeln ernteten, gab es eine bedrohliche Pause. Eine Art Patt-Situation oder ein Cliffhanger. Ich ging entschlossen auf den unangenehmeren von beiden zu. Er zuckte zurück. Ein Moment, in welchen ich ihm sanft, aber muttihaft die Thermoskanne aus der Hand und zwei Jonglierteller in die Hand gab. Er war plötzlich zahm wie ein Osterlamm und gab mir etwas Unerwartetes. Eine kleine Taschenbibel. Wie ferngesteuert schlug ich die Bibel auf und las den Zweien die zufällig aufgemachte Seite vor. Philipper 3, Vers 4. Sie werden im Verderben enden, denn ihr Gott ist ihr Bauch und sie sind stolz auf das, was ihre Schande ist. Sie denken nur an irdische Dinge. Unser Retter Jesus Christus, er wird unseren... Weiter kam ich nicht. Der Typ mit der Brille knurrte. Er dachte, ich würde mir das gerade ausdenken. Ich zeigte ihm die Bibel, seine Bibel, vor der er zurückwich wie in einem billigen Vampirfilm der Vampir. Mutiger geworden sprach ich im selben wirksamen Bibeltonfall: So, nun lasst es gut sein, baut euch erst mal einen Dübel und gebt dem armen Hündchen mal was zu trinken. In der Tat hatten diese Gestalten aus der Berliner Technohölle noch einen armseligen, zahnlosen, kleinen Jack-Russell-Hunde-Opa dabei. »Zum Schnurren«, nuschelte der zahnlose Speedengel. Ich blickte ihn finster an und betete leise in mich und bat um überirdische Hilfe, diese Quälgeister auf lockere Art loszuwerden. Sie befolgten meinen Rat. Sie gingen zur Parkbank, um sich den finalen fetten Dübel zu drehen. Ich atmete auf und Oma strahlte. »Ich habe keine Angst gehabt, weil du dabei bist.« Ich starrte auf mein feiges Mobilgerät. Oma starrte auch. Die Sache war klar. Ich brauche ganz schnell ein neues Handy und musste etwas machen, was ich zutiefst verachte. Zum Mediamarkt gehen und was kaufen. Der reine Horror. Gelangweilte Verkäufer, die ihr gesamtes Wissen in mich hineinstopfen wollen, um mir das teuerste Dingsbums aufzuschwatzen, plus Versicherung und Versicherung für die Versicherung. Bewaffnet mit dem böse, dumme, analoge Querdenkerfrau-Blick ging ich los, nachdem wir unser Vorhaben, heute etwas Gutes auf dem Spielplatz zu tun, aufgegeben hatten. Ab zur Konsumhölle, zu den blassen Massen an den Kassen. Ein letztes Mal atmete ich tief ein. Es drängelten sich die Feierabendkonsumer durch den fetten, gefängnisartigen Bau des großen Einkaufscenters. Jugendliche lungen herum und klotzen wortlos nebeneinander auf ihr Handy. Rolltreppe hoch. Die Musik ist eine Folter. Gesäuselte Frauenstimmen überreden dich, noch mehr zu kaufen. Gleich bin ich da, im Mediamarkt-Moloch. Das feige Ding, was ich immer gut behandelt und aufgeladen habe, hat mich feig im Stich gelassen und mich diesen Typen ausgeliefert. Ein gelangweilter junger Mann, dünn und groß, mit fusseligem Bartrudiment und, wie im Bilderbuch, mit schwarzer Hornbrille, die seinen gesamten hageren Nerdkörper zu bedecken schien, schaut genervt von seinem Handy auf, als ich ihn anspreche. »Ich möchte ein billiges Handy, mit dem ich aber auch WhatsApp habe.« Er glotzt und wartet. »Worauf denn nur?« Ich wiederhole mein Anliegen. Er glotzt. Oh Mann, wahrscheinlich ist er doch ein Zombie oder ein Reptil. Dann erhebt er sich und fragt, welches Handy ich denn möchte. Okay, er will mich nicht beraten. Ich atme auf und quassel drauf los. Es muss nichts weiter können und möglichst billig sein und WhatsApp haben. Er sagt nichts und wartet auf genauere Anweisungen. Vielleicht möchte er beraten werden. Oder einen Tee aus meiner Sozialarbeiter-Thermoskanne? Vielleicht will er jonglieren lernen. Wir starren uns an. Das kann dauern. Wieso berät der Typ mich nicht? Ich schaue an mir herab. Gummistiefel, dreckige Jogginghose und eben über 50 Jahre alt. Aha, okay. Ich hole mein altes Handy aus der Hosentasche und zeige es ihm. Vielleicht kann er es ja erstaunlicherweise irgendwie wieder ganz machen. Er starrt entsetzt auf das massakrierte Gerät. Oh Mann! Er schüttelt mit dem Kopf und ich frage ihn trotzdem mutig, ob er es reparieren kann. Er rennt zu einem Regal und gibt mir ein Handy. Hier, das günstigste. Ich nicke. Plötzlich wird er mutiger. Sie brauchen noch eine Versicherung und eine Versicherung für die Versicherung. Ich unterbreche ihn. Darf ich Ihnen einen warmen Tee anbieten? Stille. Ich kaufe das Handy und verlasse, verfolgt von dem bösen Blick im Rücken, eilig den Konsumtempel. Zu Hause angekommen, wechsle ich diese SIM-Chip-Karte und versuche, ein paar Daten zu erkennen oder zu retten. Ohne Erfolg. Das alte Handy liegt eingeschnappt, zerkratzt, kaputt mit grünem Matrix-Display herum. Ich gebe auf. Ich bin eben ein digitaler Versager. Ich suche alle Kontakte aus meinem oft verlachten, vergilbten, aus Papier bestehenden analogen Adressbuch und organisiere so weiter die Disco. Ich bin saumüde und lege mich hin. Das untreue, jetzt arbeitslose alte Handy Henry strafe ich mit einem strengen Blick. Es klotzt mit grünem, blinkendem Display frech und unverschämt zurück. Na, warte, Freundchen. Kurz überlege ich, ob ich es einfach wegwerfe. Aber ich hänge an meinen alten, kaputten und jetzt nutzlosen Freund. So verstaue ich es ein letztes Mal unter dem Kopfkissen und blättere in der Bibel, die mir dieser Speedfreak geschenkt hat. Ich lese diese zufällig aufgeschlagene, merkwürdige Geschichte noch einmal. Philippo 3, Vers 4. Nie gehört. Der Schlaf legt sich leise und unbemerkt auf mein Hirn. Ich höre etwas klingeln. Habe ich schon geschlafen? Es ist noch dunkel draußen. Es klingelt. Aufdringlich und vorwurfsvoll schallt es durch mein kleines Köpernicker WG-Zimmer. Gedankenfetzen hasten durch meinen Kopf. Es klingelt. Der Wecker? Es ist Wochenende. Um 5:30. Wahnsinn. Das alte, kaputte Handy kann noch Alarm auslösen. Wie immer. Am liebsten am Wochenende. Mein neuer Mitbewohner aus Tunesien wird auch wach. Ich versuche verzweifelt, das Ding auszuschalten. Keine Chance. Ich kann es nicht ausstellen. Ich werde unsagbar wütend. Mit irrem Blick schnappe ich das Handy und suche in der WG-Küche nach einem Hammer, einem Schlagbohrer oder nach einer Handgranate. Egal. Hauptsache irgendwas zum Zerstören. In mir schreit alles nach Rache. Vielleicht stamme ich ja doch von Genghis Khan ab. Im Weg steht Mohammed aus Tunesien und sieht mich ängstlich an. Ich hoffe, ich erinnere ihn nicht an seine Mutter. Annika, was ist los? Fragt er. Hast du einen Hammer? Frage ich mit irrem Blick. Er schaut auf das klingelnde Handy. Mohammed beginnt zu verstehen. Nein, aber weiter kommt er nicht. Ich öffne das Fenster zum Hinterhof und werfe zornig wie Athene das undankbare Handy aus dem Fenster. In der Hoffnung, dass um 5:30 morgens nicht alle Punks und Penner davon aufgeweckt werden. Es gibt ein leises Aufschlaggeräusch und ich schließe das Fenster und grinse befreit. Spätestens jetzt hat der 20-jährige Student Mohammed wirklich Angst vor mir. Ich gehe murmelnd in mein Zimmer und lege mich wieder hin. Gerade eingeschlafen klingelt es. Es klingelt wieder. Um 6:30 morgens. Ist es das Handy? Kann es die 4 Etagen hochlaufen und mich zur Rede stellen? Ich öffne die Tür und der Kiffer von nebenan steht mit irrem Blick da. Ich werde verfolgt. Der Staatsschutz sitzt auf dem Garagendach und leuchtet mich mit einer Taschenlampe an. Sie beobachten mich. Aha. Ich kann nicht mehr denken. Weshalb sollten Steuergelder für sowas Unsinniges vergeudet werden? Ich ziehe mir etwas an und gehe wild entschlossen zum Fenster und schaue hinaus, auf den Hinterhof. Da liegt mein altes Handy und seine Taschenlampe ist an. Es grinst richtig. Ich sehe rot. Nach all den Jahren Tyrannei und Abhängigkeit, nach Erniedrigung und infamen Übergriffigkeiten springe ich in wilden Sprüngen die Treppe herunter und setze diesem Handy Henry ein jähes Ende mit meiner Fahrradluftpumpe. Es geht mir besser. Ein Wind von Freiheit zaust mir durchs Haar. Nur die Daten kann ich nicht mehr retten. Mein Entschluss steht fest. Das neue Handy bekommt keinen Namen. Basta! Wo ist Bärbel eigentlich?
Ich war schon etwas gesetzter. Das macht ja ganz schön einen Altersunterschied zwischen uns, ja. Dass man dann doch ein bisschen abgeklärter ist und ein bisschen nachdenkt, ob man dies oder jenes noch so durchzieht. Aber Andererseits war ich bewundernd für sie. Ich fand das natürlich Wahnsinn, weil ich eigentlich, ist man fast neidisch, dass jemand noch so sein kann, dass jemand noch so ursprünglich leben kann, so echt sein kann und es wagt, so zu sein. Das ist doch was Tolles, ja. Und das verliert man natürlich mit zunehmendem Alter auch, weil da Ängste oder Sorge oder Verantwortung dazukommt in einer anderen Form. Aber das gehabt zu haben, ist doch wunderschön. So gelebt zu haben, ist doch... Das ist der einzige irre Trost für mich. Annika hätte nicht gewollt, dass wir schluchzen und heulen. Annika hätte uns mit Liebe uns eingebettet, hätte uns zugedeckt mit Liebe und hätte gesagt, nur heult nicht, es ist, wie es ist, aber ich habe euch lieb. Das wäre so ihr Resümee gewesen.
Citizen came to take me away from here. Citizen says that I'm insane.
Ich bin sehr früh erwacht. Was war das für eine Nacht? Ich fühle mich so tausendfach. Die Stimme neben mir, wo kommt die her? Aus dem Spiegel. Ich bin ich oder bin ich nicht oder bin ich nicht? Du bist du oder bist du ich oder nicht? Ich bin du und du bist ich, ihr seid. Wir sind ihr und ihr seid auch ich. Ich putz mir die Zähne und während ich gähne, da spüre ich unter meiner Haut eine Raupenbraut, Raupenbraut. Tausend Füße auf der Zunge und Ameisen in der Lunge. Ich spür's.
Citizen came today about me, about Rose, until it's over.
Ich bin ich und bin doch ich oder bin ich nicht? Seid wir oder sind wir ich? Ich bin ich oder bin ich etwa nicht?
Ich habe noch nie AfD gewählt und ja, und selbst wenn das so wäre, was natürlich nicht so ist, muss sich doch keiner dafür rechtfertigen oder dafür verurteilt werden, sondern man muss im Gespräch bleiben. Sonst verliert man doch die Menschen. Sonst passiert doch Hass und Krieg. Man muss doch versuchen, den anderen zu verstehen, mal Perspektive wechseln und nicht alle gleich für verrückte Massenmörder zu erklären oder für Putin-Liebhaber. Ne? Und das ist mir halt immer so, das sind nur noch so Schlagwörter, die Menschen austauschen, so du bist das, Hass, Hass, Hass. Und ohne, dass man zuhört oder vielleicht auch dem anderen zugesteht, dass er nicht total durchgeknallt oder rechtsextrem ist, sondern vielleicht, dass es einen Grund gibt für eine Meinung oder für ein Handeln. So, und naja, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und nicht das größte, den größten Unterschied, die größten Teiler, den größten Spalter, sondern die gemeinsamen Nenner, also was uns verbindet, nicht was uns trennt.
Also, dass man halt den Kommerz draußen lässt, bestimmte Möglichkeiten, dass jeder sich verwirklichen kann, dass man nicht vereinzelt und vereinsamt und dass man halt zusammen ist, dass man bestimmte Sachen zusammen auch macht und zusammenhält und Möglichkeiten hat zum Theater spielen oder sich gegenseitig was beizubringen, sich zu helfen. Das ist sowas, was früher vielleicht mal in der Urgesellschaft die Sippe war oder die Familie, dass man das halt hat. So ein Background, dass man nicht alleine ist, einsam ist, ausgesetzt diesem, naja, diesen imperialistischen Kram halt. Ich kann das jetzt nicht so genau beschreiben. Also, dass man halt auch, wenn man merkt, scheiße, es ist Krieg und es kotzt mich an, dass man ein paar Leute hat, mit denen man drüber spricht oder auch vielleicht mal eine Demo macht oder eine Aktion. Also, dass man nicht mit seiner Meinung und seinem Elend alleine ist. So.
Ich stehe im Licht, die Sonne blendet mich, mein Kopf ist ein Schmelz, mein Hirn ist voll pelzig. War saufen, ich muss deine Uhr verkaufen, jetzt stehe ich im Hundehaufen und denk nur an dich. Liebes Paar Schlendern, an mir vorbei, meine Nase fehlt, mein Auge ist breit, denn ich war saufen, ich muss unser Haus verkaufen, jetzt steh ich im Hundehaufen, aber ich denk, oder geht sie unter? Werd ich gerade müde oder bin ich wieder munter? Oh, Sonnenschein, oh Sonnenschein, mein Kopf ist nass. Wir tanzen auf den Tisch, wir hatten unseren Spaß. Heute sollen wir ewig leben, sollen wir ewig leben. Ich hab alle Leiden ausgegeben. Ich bin so froh, ich bin so froh, was klatschen so? Jetzt bin ich allein, die Welt ist zu klein, mein Kopf ist schwer, das macht meine Lehre. Oh, denn ich war saufen, ich muss meine Seele verkaufen, jetzt steh ich im Hundehaufen, aber ich denk an dich, an dich.
Annika, das ist, was wir jetzt hier machen mit den vielen Geschichten, die wir über dich erzählen und die wir weiterleben werden. Das ist kein Nachruf, es ist ein Aufruf, so zu leben, wie du gelebt hast. Das wünschen wir, dass wir das auch schaffen, so ehrlich und so konsequent deine Ziele und dein, mit deinen Mitmenschen und füreinander da zu sein. Annika, wir wollen es versuchen, mehr können wir nicht. Ob wir es schaffen, wissen wir nicht. Aber wir wünschen uns sehr, versuchen ein bisschen weiter zu leben, was du uns vorgelebt hast. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. So ist es. Am besten möchte ich es zurückzaubern.
Ich finde es sehr schlimm, seine Zeit zu verkaufen, totzuschlagen für Geld und dann irgendwann mit 67 zu denken, Mist, das ganze Leben lang jeden Tag 8 Stunden was gemacht, was ich eigentlich gehasst habe. Das finde ich. Und ich glaube, das große Privileg und auch der Preis ist ja die Unsicherheit immer, dass man immer nicht viel Geld hat und so, also ich jedenfalls nicht. Aber das Privileg ist, dass es Spaß macht und dass man irgendwie so auf lustige Ideen kommt. So. Also ich sammle schon Geschichten und ich glaube, Menschen lieben auch Geschichten. Und mir passieren viele Geschichten, ich höre viele und die kann ich ja dann weitererzählen. So. Also, die letzten Jahre waren ja eh ganz schön krass, fand ich so. Also es hat mit Corona angefangen, mit diesen ganzen... Also gesellschaftlich finde ich es schade, dass es wirklich sehr viel Hass und Wut und Trennung gibt. Apartheid würde ich das fast nennen. Und, aber es gab so viele hoffnungsvolle Momente, wo ich gemerkt habe, die Menschen wollen das eigentlich nicht. Also gerade bei den Auftritten bei der Straße, ich habe Leute erlebt, die geweint haben, die wir haben danach gesessen und gequatscht und die gesagt haben, das ist systemrelevant, miteinander zu quatschen, zu tanzen, Theater, Geschichten zu hören. Und dieses Trennen in systemrelevant und nicht relevant, das fand ich so krass. Das war so eine Apartheid irgendwie. Und das passiert ja jetzt weiter mit Krieg oder Waffen oder keine Waffen und wer ist wofür. Und für mich ist es so eine Hoffnung, dass es vielleicht menschlicher wird. Also ich hoffe, dass die Menschen, die kleinen Menschen aufstehen und sagen, jetzt ist hier Schluss. So nicht. Wir retten die Welt aber so, wie wir das wollen und nicht mit irgendwie Waffen und Kriegen und mit noch mehr bekloppten Blödsinn und noch mehr Hygieneverordnungen und schwachsinnigen Beamten, sondern einfach, wir machen die Welt zum schöneren Ort, ja. Aber durch uns, also so durch wieder runterkommen von diesem ganzen Konsum, Technik-Terror, so. Also ich glaube, wir müssen zurück zur Natur, zu Wurzeln, so, zu uns.
Ich mag eigentlich das Unperfekte, den Zufall. Ich mag das Schicksal. Ich mag Wunder. Ich mag das Zufall. Ich mag Interaktionen. Ich mag, wenn es live ist. Und vielleicht ist es anachronistisch, aber das bin ich ja auch. Ein Elefant oder ein Mammut oder ein Urgestein. Und das stört mich nicht. Ich habe keine Ahnung, was daraus wird. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Und ich würde auch niemals, ich bin ja auch Dozentin an der Uni, würde auch niemals ChatGPT nehmen, um jetzt ein Skript vorzubereiten. Und ich finde, so ein Outsourcen vom Gedächtnis, vom Gedanken, vom Verstand, alles einer Technik zu überlassen, ob jetzt Google Maps deinen Weg raussucht und du nicht mehr mit dieser Karte arbeitest oder ChatGPT fragst und nicht mehr nachdenkst über ein Thema, ich finde es so... Es könnte in Richtung Verblödung gehen, vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch super. Also ich finde es spooky, mich erinnert es so ein bisschen an Terminator, an dieses, entwickeln die irgendwann Bewusstsein, die sind, KIs sind ja dann irgendwann viel schlauer, viel konzentrierter, viel effektiver, viel billiger als wir alle. Ob wir uns dann nicht unser eigenes Grab schaufeln. Vor allen Dingen, wenn wir sie mit unserer Pseudoethik füttern, werden die ja irgendwann auf den Trichter kommen. Wenn wir wirklich eine coole Welt haben, dann muss der Mensch weg, weil der ist ja das, was die Welt kaputt macht. Also wenn wir die mit unserer Ethik füttern, ist das der Schlussstrich. Und dann sind wir bei Terminator.
Es ist komisch, weil ich spreche immer nie über Literatur. Die ist da. Die ist ja auch so. Ja. Ich kann die nicht in die Vergangenheit setzen. Wo sie landen wird, in der Michaeliskirche. In so einem Schrein wird es mir schlecht. Annika muss auf die Wiese, unterm Baum, ins Wasser geschmissen werden. Egal wo auch hin. Nur es muss ringsherum grün sein und es muss Leben um sie sein. Und die Mücke und die Biene muss vorbei sein. Und die Sonne muss scheinen oder es muss regnen, egal was auch immer.
Genau, was passiert.
erzähl mal die Geschichte von Plaste und Elaste aus Schkopau, Leuna, Renate.
Ich war immatrikuliert an der Hochschule für Körperkultur, DHFK. Und da hieß es aber auch, man müsste eine vormilitärische Ausbildung mitmachen.
Eine vormilitärische Ausbildung?
Ja, und die hat sich die Renate geweigert, die Lee. Und da wurde mir gesagt, um zu begreifen, dass das Land verteidigt werden müsse, müsste ich erstmal in der Arbeiterklasse Kontakt suchen. Und da wurde ich nach Buna in eine Baracke gesteckt, 12 Stunden Nachtschicht. Und habe in der G62 zusammen mit drei anderen Mädels, die irgendwann Chemie studieren wollten oder auch strafmäßig dort waren, habe ich dort Monochloressigsäure hergestellt.
Was für ein Ding?
Monochloressigsäure. Das ist ein weißes Pulver. Nee, erst ist es schwarz wie Teer und dann wird es in Säcke gefüllt. Da ist es ein weißes Pulver und brennt unfurchtbar auf der Haut und staubt. Und dann ging das weiter. Ich habe dann irgendwo Partys gefeiert mit Jugendlichen und da war auf der Rückseite des Tonbandes eine Rede von Adenauer. Und da wurde ich wieder mit der grünen Minna abgeholt. Und dann habe ich sehr viel Stasi erlebt. Und dann hatte ich eine Verpflichtung, ich musste dort bleiben. Ich durfte nichts anderes werden, bis mir jemand einen fingierten Arbeitsvertrag für die DEWAG-Werbung in Erfurt gegeben hat. Ja, und da war ich aber nie gearbeitet. Der hat mich aber auch gleichzeitig am 31. August an der Pädagogischen Hochschule angemeldet zur Prüfung für Deutschkunst. Ich wusste gar nicht, dass ich malen konnte. Aber ich habe es bestanden und habe dann ein Jahr erstmal nur unter Mutismus gelitten, geschwiegen, weil ich die Schnauze voll hatte von der Zeit in der Zelle und von allem, was ich durchgemacht hatte. Aber es war gut so, es hat mich stark gemacht.
Grüne Minna war ein Polizeifahrzeug, du bist verhaftet worden und warst auch im Gefängnis?
Ja, bis in Untersuchungsgefängnis, aber nicht so lange. Ich habe es überlebt. Und ich muss dir sagen, was ich festgestellt habe, die Proletarier in Buna, das wurde alles über den Werkfunk übertragen, laut die Exmatrikulation und die politischen Sachen. Und die Proletarier gingen an dir vorbei und klatschten die Händen auf den Schenkel. Gut so, Mädchen. Und die Höhergestellten in meiner Abteilung, Ingenieure und was weiß ich was, wir sind doch wirklich, ja, was sollen wir denn machen, ja. Ja, das war eine spannende Erfahrung und ich muss dir sagen, sie war für meinen Kopf und für mein Dasein und für mein Verrücktsein auch eine ganz wichtige Erfahrung im Umgang mit Menschen, die ich dann nutzen konnte. Das ist einfach so, dass du dann weißt, wie du mit Diplomatie, aber trotzdem mit einem Gewissen, dass du das Richtige tust und dass du nichts verrätst. In dem Sinne, dass du deine eigenen Wahrheiten nicht verrätst. Dass du Möglichkeiten findest, mit Sachen umzugehen, dass du etwas bewirkst, aber nicht selbst immer unbedingt auf die Schnauze fallen musst. Das passiert ja bei Jugendlichen sehr häufig. Und es hat mir immer geholfen, den Jugendlichen den Rat zu geben, hier müssen wir diplomatisch durch die Gasse gehen.
Das heißt, die Leuna-Buna-Erfahrung hatte ich auch gelehrt, bodenständiger zu bleiben?
Ja, ja, ich war eine verrückte Nudel in der Oberschulzeit. Regelrecht, so Annika-mäßig. Und das war. Also
Schwestern im Geiste.
Meine Eltern wussten nicht mehr, wo ich war. Das war schon schlimm. Das war schon schlimm. Das fand ich schon hart, muss ich dir sagen. Und wenn du dort die Stasi erlebt hast, damals habe ich Inka geraucht. Die Zigarette Inka, kennst du die noch?
Ja.
Und da hielt ja dann der Stasi-Mann so vom Schreibtisch, sie rauchen doch so gern, hielt mir das Sademin. Und ich habe gesagt, die rauche ich nicht. Ach, sie rauchen nur keine Arbeiterzigarette. Das ist dann wieder eine von Dutz. Ach, und meine Freundin, mit der ich noch Kontakt habe aus Berlin, meine Soxi, die habe ich immer nur gesagt, Soxi, wenn du jetzt reingehst, heule. Die konnte immer heulen. Heule, die hat nur geheult, die kam raus. Und ich konnte nicht heulen. Ich hatte so einen langen Pferdeschwanz und war so frech. Ich habe nie was eingesehen. Aber ich lebte noch. Und das Jahr ist, was soll ich sagen? Ich finde, es war scheinbar für mein Leben vorprogrammiert. dass ich mal auf die Schnauze fallen muss, auf die Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die mich gestärkt hat. Komisch, gell? Aber doch. Also ich muss jetzt nicht hingehen und muss Opfer spielen. So wie das die Vera Lengsfeld. Da war ich eingeladen, um mein Leben zu erzählen. Und da war die Schipanski mit da. Und die Vera Lengsfeld saß in der ersten Reihe und hatte die Mundwinkel hier unten. Und da habe ich gedacht, würden Sie mal bitte freundlich gucken. Auch wenn Sie Opfer waren, es reicht. Ja, und die Schipanski hat mich angeguckt. Ich sage, es ist doch wahr. Herrgott nochmal, man kann ja auch irgendwann mal weiterleben. Man muss ja nicht ununterbrochen das Opfer spielen, ja? Oh.
Mit 16 sagte ich still. Ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still. Ich will alles. Oder nichts für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, die Welt sollte sich umgestalten. Und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein. Und doch frei sein. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft verhalten. Mit Liebe verwalten. Und heute sage ich still, ich sollte mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nicht. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was das meiste halten. Ich will.
Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef. Und das war's mit dieser etwas anderen unterdessen Ausgabe an diesem Freitag. Ich sage Tschüss, hört weiterhin Radio frei. Wir hören uns am Montag ab um 9 wieder.
To want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.
want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think,